Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Freue mich, euch zu sehen. Vor einigen Wochen durfte ich hier eine Predigt halten und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es ging um den Geist des Elia. Wer kann sich erinnern von euch? Wow, das freut mich, das ermutigt mich, dass ihr euch erinnern könnt. Ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Eigentlich die Predigt heißt, bevor das Ende kommt, für die, die das vielleicht nochmal sich anschauen möchten. Denn die Bibel sagt uns ein paar Dinge, die passieren müssen, bevor das Ende kommt. Und eins davon ist, dass der Geist des Elias kommt. Und damit sind einige Dinge verbunden, die geschehen werden und die eben Auswirkungen haben auf die Gemeinde, aber auch eben auch auf die Gesellschaft. Und ich möchte mich einfach mit euch damit noch ein bisschen weiter beschäftigen. Das Thema lässt mich ganz ehrlich gar nicht mehr so ganz los. Und ich möchte einfach noch mal kurz mit uns beten und dann starten wir in das Thema rein. Jesus, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Danke, dass du uns Ohren gegeben hast, um zu hören und Augen, um zu sehen. Und Herr, nicht nur um zu hören, um zu sehen, sondern auch um zu sehen und zu erkennen und um zu hören und zu verstehen. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns heute Morgen mit dieser Botschaft, Herr, dass du unsere Herzen entzündest, so wie dein Herz davon entzündet ist, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns mit hineinnimmst, wirklich nicht nur in ein Hören, sondern wirklich auch einzutauchen in diese Realität, diese Wahrheit, Herr, die in dir selber ist. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Als wir das letzte Mal gestartet haben, und ich fasse das nur so minimal mal zusammen, da haben wir uns diese Stelle in Malachi angeschaut, Malachi 3, 23, wo es heißt, dass der Geist des Elias kommt und die Herzen der Väter zu ihren Kindern und die Herzen der Kinder zu ihren Vätern wenden wird. Und wir haben uns angeschaut, dass dieser Geist des Elias ein Geist ist der Versöhnung und der Wiederherstellung und auch der Heilung und der Befreiung. Und ganz interessant, weil unsere ersten Gedanken, die wir wohl verbinden würden, wenn wir über Elia auch nachdenken werden, ist Demonstration, ist Konfrontation, ist Power, ist Feuer und Kraft. Aber hier redet Malachi von etwas ganz anderem. Und das haben wir uns eben das letzte Mal angeschaut, dass dieser Dienst des Elias ein Dienst ist der Erneuerung und ein Dienst der Versöhnung. Und da möchte ich heute Morgen tatsächlich noch mal mit euch anknüpfen. Denn da, wo Versöhnung und da, wo Wiederherstellung stattgefunden hat, da macht es Raum, nämlich für Einheit. Und das Thema heute Morgen ist wirklich Einheit. Dieser Gedanke, das habe ich euch schon mehrere Male hier erwähnt, ich komme nicht drum rum, wisst ihr warum? Weil ich ständig da drin bin, der hat mich wirklich gepackt. Und manchmal ist es ja so, wir lesen das Wort Gottes und es spricht uns etwas an, wir sind berührt davon. Oder wir erleben auch hier so einen Gottesdienst und dann haben wir so einen Impuls, der berührt uns, oder wir lesen und es sticht uns etwas so heraus. Aber dann gibt es Momente, die wir erleben in der Gegenwart Gottes, wo der Herr uns richtig hineintaucht in etwas, wie einen Samen in uns hineinpflanzt, den wir irgendwie nicht mehr loswerden. Im Positiven, ja. Das hat uns gepackt. Da ist etwas, da haben wir einen Moment erlebt an Offenbarung und an Zuteilung, den können wir nicht mehr abschütteln, sondern der Same ist und unser Herz gefallen und jetzt schafft er sich Raum in uns und er wächst und er wächst und er wächst. Und so geht es mir mit diesem Thema. Dieses Thema hat mich angezündet. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Thema euch auch mit anzündet. Denn es ist nicht einfach nur ein Lehrthema oder eine Sache von dem Ganzen oder ja auch was Nettes, womit wir uns mal beschäftigen sollen, sondern wenn wir wirklich verstehen, was Einheit ist, dann kommen wir zurück zu Vater, Sohn und Heiligen Geist und sehen dort, dass der Gedanke von Einheit, das gelebte Einheit, Verbundenheit miteinander, ja fast wie ein Verschmolzensein und bitte nicht eine Uniformität, sondern in dieser Unterschiedlichkeit so gemeinsam von Herzen verbunden in einem Gedanken, in einem Herzen, mit einer Seele und eben da heraus zu schaffen, Leben hervorzubringen, zu schaffen, zu gestalten. Und so ist der Gedanke von Einheit nichts anderes wie verbunden mit dem Wesen Gottes selber. Wir können Einheit und Gott nicht voneinander trennen. Es ist unmöglich. Ja, wir sehen wirklich, da Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in der perfekten Harmonie, in Einheit, in gegenseitiger Wertschätzung und Ehre eben, gemeinsam, ich meine, das mit der Dreieinheit ist wirklich ein Geheimnis, ja, das ist auch, finde ich, es ist schwer zu erklären, ja, aber es ist trotzdem gemeinsam, es ist unser Gott, ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja, und ist nicht voneinander zu trennen. Und wenn wir das Leben und den Dienst von Jesus anschauen, dann wird das zwar nicht explizit so genannt, ja, und die Trinität hat das gemacht und die Dreieinheit hat das gemacht, aber in den Zusammenhängen von Anfang an, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, durch die ganze Bibel hindurch, besonders eben auch im Dienst von Jesus sehen wir dieses Zusammenspiel der Dreieinheit und wir sehen diese gegenseitige, ja, dieses vollkommen miteinander sein und auch diese gegenseitige Wertschätzung. Da ist der Vater, der den Sohn gesandt hat, der sein Bestes gegeben hat, der den Sohn gesandt hat und der den Sohn bestätigt. Der Himmel geht auf. Der Geist Gottes fährt wie eine Taube auf ihn herab, ja, und durchdringt ihn. Und der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was haben wir da? Die Dreieinheit. Jesus, er wandelt in dieser Welt und er sagt, ich tue nichts, Johannes 5,19, ich tue nichts, was ich nicht beim Vater sehe, ich tue nichts, was ich nicht vom Vater gelernt habe. Die Worte, die ich spreche, das, was ich euch lehre, das habe ich zuvor beim Vater gelernt. Das hat die Werke, die der Vater mir gegeben hat, die tue ich und nichts anderes. Und Jesus verherrlicht den Vater. Der Vater verherrlicht Jesus. Jesus verherrlicht der Vater. Und dann fängt Jesus an zu sprechen in Johannes 14 und in Johannes 16 über den Heiligen Geist. Und er sagt, ich gehe, aber der Heilige Geist wird kommen. Und wisst ihr, das ist nicht irgendwie, naja, ich gebe euch jetzt einen Ersatz, sondern sagt, ich gehe und ich komme wieder. Sondern es ist total egal, ob ich das bin. Es ist viel besser, wenn ich gehe, weil wenn der Heilige Geist kommt, dann ist er nicht nur örtlich begrenzt, sondern er ist in jedem von euch. Und er sagt, und er wird von dem Meinen nehmen, weil er wird mich verherrlichen. Ja, er wird von dem Meinen nehmen und er wird es euch verkündigen. Er wird das Zukünftige nehmen und er wird es euch verkündigen. Er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Er wird euch alles erklären, sagt er zu den Jüngern, was ich euch jetzt nicht erklären konnte. Es ist egal, es ist viel besser, wenn ich gehe. Weil ich bin bei euch und zwar bis ans Ende aller Tage und zwar und noch bis in alle Ewigkeit. Wisst ihr was? Du wirst nie wieder da rauskommen. Es sei denn, du würdest es wollen, was total dumm wäre. Du wirst nie wieder da rauskommen. Und jetzt kommt das ganz Fantastische, weil, wie gesagt, Gott hat in dieser perfekten Family und in dieser perfekten Einheit hat Gott alles getan. Er hat geschaffen, er hat agiert, er hat die neue Schöpfung in Christus in uns geschaffen durch die Dreieinheit. Und jetzt gibt es nicht eine Viereinheit, ja, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen. Er hat den Vater, er hat genau dieses Leben in dieser Einheit mit dem Vater gezeigt, wie Gott sich eigentlich Leben vorgestellt hat. Und er ist für uns gestorben, wieder auferstanden und das hat uns eine neue Schöpfung aus uns gemacht. Und er nimmt uns, jeden Einzelnen von uns, er nimmt seinen Leib, ja, die Gesamtheit der Gläubigen und nimmt sie mit hinein als sein Leib. Er schafft einen neuen Menschen, von dem er das Haupt ist und der Leib die Glieder sind und nimmt uns mit hinein in Christus, in diese göttliche Familie. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir das verstehen würden, was das wirklich heißt, wenn wir das mal so richtig ergreifen würden, dann es wird uns aus den Schuhen hauen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass wir genau wir an einem Punkt sind, wo Gott möchte, dass wir das mehr verstehen. Nicht nur von unserem Kopf her, sondern wo er uns mit hineinnehmen möchte in diese wunderbare Schönheit und Kraft und Herrlichkeit, die das bedeutet, dass wir mit hineingenommen sind als Leib in Christus, dessen Haupt er ist, in diese Gemeinschaft. Und dass wir mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft sein dürfen. Und das ist nicht nur eine Fantasie oder eine schöne Idee, sondern dass Jesus selber gebetet hat. In Johannes 17, Vater, ich lese euch das vor, in Johannes 17, 21, ich möchte, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das ist das Gebet von Jesus. Das ist das Gebet von Jesus. Und wir wissen, dass bei Jesus alle Gebete erhört worden sind. Ja, das ist das Gebet von, das ist die tiefste Sehnsucht und der tiefste Ausdruck von dem Vater, seine Familie wieder zu haben und sie zu inklusieren. Was ein komisches Wort. Okay, gut. Sie sollen eins sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sind und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ihr Lieben, ich nehme doch mal diesen Abschnitt nur und verinnerlicht euch den, Johannes 17, 21. Dreimal sagt Jesus in diesem kurzen Abschnitt, in diesen zwei Versen, auf dass sie eins sind. Ich habe ihm meine Herrlichkeit gegeben. Wissen, dass das die Natur Gottes ist. Das ist das Denken Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit, dass das sein ganzes Wesen mit einschließt. Warum? Weil er in der neuen Geburt seine Natur in uns hineingelegt hat. Er hat uns seine Herrlichkeit gegeben. Deswegen sind wir überhaupt in der Lage, deswegen ist es überhaupt möglich, dass wir eins sein dürfen in Christus und eins sein dürfen mit dem Vater und dem Sohn. Und es gibt nichts, ihr Lieben, es gibt nichts Größeres. Es gibt absolut nichts Größeres auf dieser Erde. Es gibt nichts Größeres und nichts Herrlicheres, was du jemals sein könntest oder wo du jemals sein könntest. Und die Wahrheit ist, dass Jesus dich da schon mit reingenommen hat. Aber ich glaube, dass wir das noch ein bisschen mehr erkennen dürfen. Geöffnete Augen des Herzens, geöffnete Ohren des Herzens. Nicht nur mit dem Verstand verstehen, sondern wirklich Offenbarung zu haben und in ein Verstehen und auch in ein Erleben noch mehr hineinzukommen. Und wir erleben das punktuell, auch wir erleben es. Aber wirklich ein Lebensstil, so wie Jesus einen Lebensstil entwickelt hat, der aus dieser Einheit und immer in diesem Bewusstsein dieser Einheit sind. Ich kann mich erinnern wirklich, wie viele Gebete wir gesprochen haben vor vielen Jahren. O Herr, mach uns doch bitte eins. Mach uns eins. Bind uns zusammen, Herr. Und wisst ihr, und das hat ein Bild, Lieder schaffen ja auch Bilder in uns, hat ein Bild in uns gemacht, dass wir uns irgendwie bemühen müssten oder etwas dafür tun müssten oder vielleicht irgendwie alle auf einen Nenner kommen müssten, um eins zu sein. Wenn du das immer noch denkst, dann öffne die Tonne, schmeiß diese Gedanken weg und schließ die Tonne wieder. Denn das ist falsch. Im 1. Korinther 6, 16 bis 17 heißt es, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Und hier redet er von tatsächlich im Korintherbrief von Unzucht in der Gemeinde. Aber dann sagt er in Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Wir sind durch den Geist Gottes hineingetauft worden in einen Leib. Wir sind mitgenommen worden in diese Einheit durch das, was Christus für uns getan hat. Und jetzt sind wir eins mit ihm. Das ist genauso wie mit dem Epheser 1. Da heißt es, ihr aber seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du aber, sagt Paulus, ihr seid Erben und euch ist alles steht euch zur Verfügung. Aber nur weil uns alles zur Verfügung steht und nur weil wir alles in Christus haben und weil wir alle mit allen Segnungen gesegnet sind in der Himmelswelt, heißt es noch lange nicht, dass wir es ergriffen haben. Deswegen brauchen wir Offenbarung. Und nochmal, Offenbarung ist ein viel tieferes Konzept als Verstehen. Nämlich es nimmt uns mit hinein und eigentlich ist es Sehen und Erleben. Das hebräische Denken ist Sehen und Erleben. Und wenn ich einen Moment habe, oder was ich euch vorhin gesagt habe, und ich wiederhole jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte, aber wenn ich so einen Moment hatte, wo Gott mich mit hineingenommen hat und ich plötzlich durch Offenbarung, indem er mich in diese Realität gestellt hat und ich das mit meinem geistlichen inneren Menschen, mit meinen Sinnen ergreife und plötzlich merke, das ist gewaltig. Dann hast du wahrscheinlich einen Offenbarungsmoment und ich hatte einen. Dann geht das darüber hinaus, dass ich mit etwas übereinstimme oder gut finde. Dann tickert das, dann öffnet es etwas in mir und es gibt kein Zurück mehr. Es sei denn, ich würde das total ignorieren. Aber wir wollen ja hören und verstehen und wir wollen ja auch hören, wenn wir auf Gott hören, mit der Prämisse, dass wir das, was er uns sagt, auch in unsere Herzen lassen und damit etwas tun. So, Fakt ist, Einheit ist das tiefste, ist ein tiefer Ausdruck des Wesens Gottes selbst. So ist unser Gott. Einheit ist etwas, was wir geschenkt bekommen, so wie wir die Herrlichkeit geschenkt bekommen haben von Jesus, ist etwas, was uns geschenkt worden ist in Christus und wo er uns mit hineingenommen hat durch den Geist Gottes, dass wir eins sein können. Und wisst ihr, es ist gewaltig, wenn Jesus darüber spricht, was ein Zeichen ist für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und für die Welt, ja, also für das System des Lebens, des Denkens, das Gott nicht mit einschließt, dann ist es tatsächlich die Einheit, die wir haben. Es ist die Einheit. Es sind noch nicht mal die Wunder. Es sind nicht die Zeichen. Es ist noch nicht mal das Feuer, obwohl ich glaube, dass wir es alles brauchen. Kommen wir auch irgendwie noch mal dazu. Aber es ist tatsächlich hier, auch aus diesem Text, mehrere Male sagt Jesus, damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat, damit die Welt erkennt, wer ich bin, damit die Welt erkennt, dass wir alle eins seien. Und ich glaube, gerade so in dieser Zeit jetzt, in der wir leben, Gemeinschaften, die zusammenstehen, Gemeinschaften, die verbunden sind, die von Herzen miteinander verbunden sind und das auch zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist so viel Schönheit. Das ist so viel Schönheit. Und ich glaube, dass Menschen sich total danach sehnen. Und es mag Momente geben, und wie gesagt, das glaube ich auch von Herzen, das komme ich später noch dazu, wo Heilungen geschehen, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo Demonstrationen geschehen. Das glaube ich von ganzem, ganzem Herzen. Aber Jesus spricht nicht davon, dass es das alleine ist, sondern er spricht von dieser Einheit und von dieser tiefen Verbundenheit. Sie sollen alle zusammen sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein. So soll die Welt glauben, dass du mich beauftragt und gesandt hast. Weil Jesus und weil wenn Einheit in unserer Mitte sichtbar ist und erlebbar ist, erfahrbar ist, dann wird das Wesen Gottes selber, wirklich der tiefste Ausdruck seines Wesens, wird sichtbar. Und ich möchte euch jetzt nochmal mit auf eine kleine Reise nehmen und ich möchte euch diese Schönheit, die Einheit hervorbringt, die möchte ich euch mal ein bisschen vor Augen malen. Und ich hoffe wirklich, dass euch das Hunger nach mehr macht. Vielen ist der Psalm geläufig, Psalm 133. Da, wo Einheit ist, da fließt die Salbung vom Haupt herab. Und da heißt es, dass wie das gute Öl auf den Kopf, das herabfließt auf die Wangen und auf die Wangen Aarons, das herabfließt bis zum Saum seines Gewandes. Das ist wie der Tau, der vom Hermon kommt, der herabtropft auf die Hügel des Zion, denn dort bewirkt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Das sind ganz gewaltige Verheißungen drin. So hier nimmt David, der den Psalm geschrieben hat, Er nimmt das Bild des Hohepriesters, der gesalbt wird. Und ihr wisst ja, wenn wir hier Leute salben, dann nehmen wir so auf die Hände so ein bisschen Salböl, ne, und dann tupf, 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 damit bloß irgendwie nichts verrutscht oder das Haar nicht fettig wird. Aber das war nicht ganz so rücksichtsvoll nach optischen Kriterien im Alten Testament, sondern wenn die gesalbt haben, dann haben die das Füllhorn genommen und dann ist mal das Ganze einfach mal ausgeschüttet worden. Ja? Und dann floss das wirklich über das ganze Gesicht und es floss herab bis runter, bis über den Saum hinaus. Und dieses Bild, das nimmt David von dem Hohepriester und sagt, das ist ein Bild auf Einheit. Warum? Weil hier ist das Haupt und da ist der Leib. Und wir wissen, dass im Neuen Testament ist Christus unser, der Christus, der Gesalbte, ist unser Hohepriester auch. Ja, das vergessen wir ganz oft. Er steht vorm Vater. Er verwendet sich für uns. Wenn heute noch keiner für dich gebetet hat, Jesus hat es schon getan. Ja, er steht vor Gott und verwendet sich für uns, aber er steht auch da wirklich als unser Hohepriester nach einer neuen Ordnung, in einem neuen Bund, nämlich dem neuen Bund, dessen Auswirkungen viel, viel gewaltiger sind wie die Vorschatten, die wir hier auch bei Aaron sehen. Trotzdem, das Öl, es läuft herunter und es läuft über die Schultern, es läuft über den Mantel, es läuft herab über den ganzen Leib. Und hier wieder, Christus ist das Haupt, unser Hohepriester ist das Haupt und wir sind die Glieder. Wenn wir ausgerichtet sind zum Haupt, Wenn wir diese Einheit wirklich, wir sind da drin, aber wenn uns das auch bewusst ist, dann wird uns auch bewusst werden, dass die Salbung auf uns herabfließt. Und ihr Lieben, der Leib ist keine Einzelnummer. Ja, manchmal nehmen wir alles so, weil wir in unserer westlichen Welt so individualistisch sind, nehmen wir jedes heraus, sondern hier wird vom Leib gesprochen. Da ist eine Salbung, die fließt auf den Leib herab, auf die Geschwister, und zwar die Geschwister, die zusammen wohnen. Nun wohnen wir nicht alle zusammen. Es wäre bestimmt lustig, mit euch allen zusammen zu wohnen. Ne, ihr lacht, weil ihr euch das jetzt gerade vorstellt. So, ne? Weiß nicht, an wen ihr jetzt so denkt. Ich hoffe nur Gutes. Ich glaube, manchen tät's gar nicht so schlecht, in WGs zu wohnen. Aber wohnen, das spricht von einer Beständigkeit. Es spricht von einem, ich bleibe zusammen, ja. Ich bin in einer Beständigkeit zusammengestellt. Es ist etwas, was einen Zustand beschreibt, eben der Kontinuität. Und nicht, ich komme zu Besuch, sondern nein, ich bin zusammengestellt. Ja? Wie kostbar ist das, wenn Geschwister in Einheit zusammen wohnen? Also in diesem Bewusstsein auch, dass wir zusammengehören, in diesem Bewusstsein auch, dass wir zusammengestellt sind und dass die Salbung dann auf uns herabfließt und nicht nur auf den Körper, sondern auch auf diesen Mantel. Und wir wissen ja, es gibt ja so, vielleicht weißt du es nicht, aber es gibt ja ganz viel Symbolik im Alten Testament. Und die Salbung, wenn wir von Salbung sprechen, dann ist es immer die übernatürliche Befähigung und Gegenwart und Herrlichkeit des Heiligen Geistes. Ja, und der Mantel, der spricht auch von einem Mandat oder er spricht von einem Auftrag, den wir haben als ganzer Leib auch, ja. Und da kommt die Befähigung, diesen Auftrag und dieses Mandat, das Gott dem Leib gegeben hat, die kommt von diesem Haupt herabgeflossen und befähigt dazu, das auszuführen. Wenn die in Einheit sind und wenn sie in dieser Verbundenheit miteinander wohnen, dann fließt das. Und es ist dieser Mantel, wird der Hohepriester genannt, aber wenn wir an Mantel denken, und es geht ja auch um den Geist des Elias, dann denken wir vielleicht an Elia und Elisa. Und Elia hat ja den Mantel fallen lassen, als er zu Himmel gefahren ist, und Elisa hat den Mantel aufgefangen. Ja, und da war ja so eine Promesse dran, weil er gesagt hat, wenn ich dich sehe, wie du in den Himmel fährst, dann möchte ich diesen Mantel haben mit doppelter Salbung. Und wer ist in den Himmel gefahren und hat seinen Mantel fallen lassen auf seinen Leib? Jesus. die doppelte Salbung. Ja, wenn wir in Einheit zusammen sind, in diesem Bewusstsein, das eigentlich schon und auch in dieser Realität, die Jesus eigentlich schon längst geschaffen hat, wenn wir zusammen wohnen, ja, miteinander sind, wow, dann fließt aber die Salbung. Und wie gesagt, wir können alle, wir haben alle einen Teil davon. Und jeder Einzelne ist mega wichtig, weil jeder Einzelne wird gebraucht. Aber es gibt eine Dimension, die wir nur erleben in dem Miteinander. Da kommst du nicht raus. Ich weiß, es gibt so viel im Moment, wo über Kirche geredet wird und ba, 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 ba. Nein, du kommst nicht raus. Gott hat das so designt, weil er hat nicht eine Organisation geschaffen, sondern er hat einen Leib kreiert. Etwas Lebendiges, etwas Vitales, etwas, was aus lebendigen Steinen bewegt, zusammengesetzt wird, nicht aus irgendwelchen toten Materialien. Wir sind keine Kirchengebäude, wir sind lebendige Steine, die sich hingeben an den Herrn und auch aneinander. Und dann ist hier eine Salbung, die ganz gewaltig ist. Um die Vorstellung davon ein bisschen zu vergrößern, nehme ich euch mal mit in Apostelgeschichte 4, Vers 23. Und da heißt es, beziehungsweise 32, Entschuldigung, die ganze große Menge derer, die an Jesus glaubten, war ein Herz und eine Seele. Kein einziger sagte, dass sein Eigentum ihm allein gehöre. Nein, sie nutzten allen Besitz gemeinsam. Durch gewaltige Machttaten bekräftigten die Apostel, dass Jesus der Herr tatsächlich auferstanden war, und sie erlebten alle die große Kraft der wunderbaren Gnade Gottes. Kein einziger von ihnen musste in Armut leben. Dann geht es weiter in Apostelgeschichte 5, Vers 20. Es kam eine große Menschenmenge aus den Ortschaften um Jerusalem herbei. Sie trugen die Kranken und die, die von bösartigen Geistesmächten geplagt waren, herbei. Und sie wurden alle gesund. Alle. Man betrachtet das Wort alle. Wann sind das letzte Mal dort im Neuen Testament alle gesund geworden? Im Dienst von Jesus. Dem Dienst von Jesus. Jesus, da brachte man die Kranken, da brachte man die Geplagten, da brachte man die Depressiven, da brachte man die von Albträumen, von Visitationen, die man nicht braucht, geplagt, weil man brachte sie zu Jesus und sie wurden alle geheilt. Wenn du mal das Markus-Evangelium liest, das war ganz spannend, ich habe euch das letzte Woche erzählt, ich habe es mal so in einem Rutsch wieder mal durchgelesen, dann wird dir auffallen, dass die so bedrängt waren, die Jünger, und dass da so viel los war in puncto Heilung, Befreiung, Menschen zu dienen, dass die überhaupt nicht zum Essen gekommen sind zum Teil. Die haben sich ständig umlagert. Die sind ihnen hinterhergelaufen. Wenn die über den See gefahren sind, dann sind die schon um den See gelaufen gewesen, haben schon auf dem anderen Ende gewartet. Warum? Weil sie alle geheilt worden sind. Und dann stirbt Jesus und er steht natürlich auch wieder auf. Und die Gemeinde weiß immer noch nicht wirklich, oder die Gruppe der Jünger weiß immer noch nicht, wie es wirklich weitergeht. Und dann kommt der Heilige Geist. Dann kommt das Feuer. Dann kommt der Heilige Geist. Und sie werden hineingetauft in einen Leib. Und dann wissen die das nicht nur, sondern dann fangen die das an, miteinander zu leben. Und dann heißt es hier, und sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben sich nicht mehr voneinander abgegrenzt. Sie haben wirklich alles miteinander geteilt. Ich komme heute zum Mittagessen zu euch. Wir haben alles miteinander geteilt. Niemand hat etwas zurückgehalten. Wir finden das auch später in den Briefen, dass die Apostel auch immer wieder dazu ermutigen, dass wir uns nicht zurückziehen von jemandem, der etwas braucht, sondern wenn wir in der Lage dazu sind, es zu geben oder zu tun, dass wir es tun sollen. Das ist wahre Geschwisterschaft. Das ist etwas, wo die Welt sieht, wow, so eine Gemeinschaft, so eine Liebe, so eine Verbundenheit, so eine Herzlichkeit. Versteht ihr, das sehen die. Und dann ist etwas passiert und dann komme ich später noch dazu. Und dann hat sich die Situation tatsächlich verändert. Aber dazu möchte ich später kommen. In dem Augenblick aber, in der Geschichte, der Apostelgeschichte, wo sie genau so gelebt haben, hat das die Gemeinde so aufgepowert, Weil es eben nicht die Sache, ach, das sind die Apostel und da ist die Gemeinde. Nein, es ist das Gemeinschaftliche, wo jeder seine Funktion einnimmt, wo jeder das tut, wozu er gesetzt ist und wo die Salbung vom Haupt auf alle herabfließt, so damit jeder den anderen dient, aus dem heraus und mit dem anderen verbunden ist, aus dem heraus. Und da ist Power, das empowert die Apostel und es geschehen Zeichen und es geschehen Wunder und es geschehen Heilungen. Die Salbung fließt vom Haupt über den Mantel hinein in die Menge. Das ist powerful, oder wollt ihr das?
Ja.
So, ich will das. So, also da, wo Einheit ist, da bringt es Leben hervor, da bringt es Kraft hervor. Das ist der Nährboden, das Neues entstehen kann, so wie auch in der Schöpfung. Das ist ein Nährboden, aus der etwas geboren werden kann, was vorher vielleicht nicht sichtbar gewesen ist. Einheit bringt eine Multiplikation von Kraft hervor. Multiplikation. Ich habe so ein bisschen recherchiert, aber ich nenne euch erstmal einen Bibelvers. In 5. Mose 32, 30 heißt es folgendes. Wie geht es zu, dass einer 1.000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Wie geht es zu? Ich hab mir etwas angeschaut, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen so mit Pferden, ob ihr Pferde mögt oder euch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habt. Aber es gibt eine Pferderasse, belgische Pferde. Wer hat davon schon mal was gehört? Das sind Hochleistungspferde. Das sind richtige Muskelpakete. Also die können richtig arbeiten und die können richtig was ziehen. Und man hat etwas festgestellt. Nämlich, dass ein Pferd kann tatsächlich 1,8 Tonnen ziehen, Last ziehen. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Also das ist schon 1800 Kilo, das ist schon was, ja. Weiß nicht, wie viel wir als Mensch in der Lage wären zu ziehen. Wenn du aber zwei Pferde nimmst und du gibst sie in ein Joch, wir haben vor einer Weile mal über ein Joch, ihr wisst, was das ist, ne? Dass man so eingespannt wird zusammen, so kann man auch die Pferde miteinander einspannen, dann ist das nicht so, dass die dass die 1,8 Tonnen und 1,8 Tonnen ziehen, also dass sich das einfach verdoppelt, sondern wenn man sie zusammenspannt, dann können die tatsächlich 7,2 Tonnen ziehen. Also es wird noch stärker, sondern ne, es multipliziert sich. Dann hat man Tests mit diesen Pferden gemacht. Und man hat die zwei Tiere, die zusammen eingespannt werden sollten, die hat man zusammen leben lassen, wohnen lassen. Man hat sie zusammen in einen Stall gestellt, man hat sie zusammen fressen lassen, man hat sie zusammen auf der Weide rumspringen lassen. Das heißt, man hat ihnen ein gemeinsames Pferdeleben gegeben. Dann hat sich die Leistung nochmal verdoppelt. Warum? Weil die in Beziehung standen. Das hat sie aufgepowert. Und wenn man, ich steigere das noch ein bisschen, man hat Pferde, die zusammen aufgewachsen sind, also ihr Leben lang zusammen waren, sozusagen Brüderpferde, Schwesternpferde, die zusammen waren ihr Leben lang. Da gab es schon Leistungen, diese beiden Pferde konnten 23,5 Tonnen ziehen. Das ist gewaltig, oder? Stellt euch das mal vor. Aber hier wird etwas deutlich, und ich glaube, das ist so ein schönes Bild darauf, dass wenn wir Einheit haben, dass wenn wir wirklich miteinander sind, dass sich die Kraft, die Salbung, die Auswirkung in dem Miteinander nicht nur irgendwie addiert, sondern multipliziert. Und ich kann euch das wirklich auch sagen selber. Ich habe das in Teams erlebt, wo wir ganz arg eins geworden sind. Warum? Weil wir ganz viel Zeit miteinander verbracht haben, weil wir uns gehört haben, Herzen ausgetauscht haben, kennengelernt haben, wertgeschätzt haben, über eine lange Wegstrecke miteinander gelaufen sind. Wenn wir zusammen gebetet haben, dann haben wir manchmal die gleichen Sachen gehört. Die gleichen. Ich kann mich so gut erinnern, hatten wir tatsächlich eine Person, die eine echt freche Honorarvorstellung hatte. Und wisst ihr, wir haben gebetet und der Herr hat zu allen zu uns geredet und hat gesagt, legt noch eins drauf. Aber das kannst du nur, wenn du vom Herzen miteinander verbunden bist. Ein Herz und eine Seele miteinander, aber natürlich nicht, weil wir nur Einheit, wir kriegen Einheit nicht miteinander hin. Die Einheit ist, indem wir miteinander in Christus sind. Die Einheit ist, weil wir seine Natur und sein Wesen in uns tragen. Die Einheit ist, weil wir ein Spiegel von ihm sind. Ja, seine Herrlichkeit widerspiegeln, weil seine Natur in uns ist. Nur deshalb geht das. Wir werden nie Einheit nur auf der menschlichen Ebene finden, sondern wir finden sie im Geist, im Christus. Und dann multipliziert sich sogar die Kraft und die Auswirkung, die wir miteinander haben. Das sagt auch Jesus und versucht seinen Jüngern zu erklären. In Matthäus 18, Vers 20 heißt es, wo auch immer zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, dort bin ich selbst in ihrer Mitte gegenwärtig. Also auch hier, ich glaube nicht, dass es hier geht, dass nur zwei im Raum sind, sondern sie sind in seinem Namen. Sein Name ist seine Natur, sein Name ist sein Wesen. Sie stehen zusammen in seinem Namen, verbunden in einer Einheit. Und wo immer das ist, sagt er, ich bin ja da. Und dann sagt er noch etwas. Ich versichere es euch noch einmal. Wenn zwei von euch auf Erden im Gebet übereinstimmen, dann wird mein Vater, der über alles herrscht, euch geben, ganz gleich, was es auch sein mag, Gebetserhörung, kommen aus Einheit. Gebetserhörung, wenn wir in Einheit verbunden sind, dann bewegt das den Herrn und es setzt seine Kraft frei. Nicht, weil wir es uns verdienen. Bitte, Leute, bei uns ist immer so ein bisschen eine Angst, dass wir irgendwie gesetzlich, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern wenn wir in Einheit miteinander verbunden sind, repräsentieren wir das Wesen Gottes, dann wandeln wir im Geist und genau da ist die Kraft. Wenn wir menschlich wandeln, nach alten Gewohnheiten, die Bibel nennt das nach dem Fleisch, dann sagt die Bibel, dann wirst du auch vom Fleisch ernten. Aber wenn wir im Geist sind und wenn wir im Geist handeln und in diesem Bewusstsein und auch von dieser Plattform aus, ja, dieser Realität aus, dass wir verbunden sind, Leute, dann ist uns alles möglich. Amen. Ihr seid noch nicht so ganz überzeugt. Aber ich bin's. Ja, also, wir sehen das auch, nochmal eine andere Passage dazu, Apostelgeschichte. Die Apostel werden angeklagt, die Apostel werden verklagt, man will ihnen den Mund verbeten. Und da die Gemeinde wieder, ein Herz noch und eine Seele. Sie kommen zusammen und sie fangen an zu beten und sie fangen an, das Wort Gottes gemeinsam zu zitieren. So, sie sind eins in dem Wort, sie sind eins in dem, sie zitieren Psalm 2, ja? Ja, und sie fangen an, das auszubeten miteinander in einer großen Einheit. Und dann heißt es, und die Städte erbebte und der Geist Gottes kam wieder, die Kraft kam auf sie und erschütterte den ganzen Ort und sie gingen weiter und sie verkündigten das Wort mit Kraft. Was braucht die Gemeinde in Deutschland, Leute? Kraft, Einheit und Kraft, weil die Kraft kommt aus der Einheit. Die kommt aus der Einheit und ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen, weil wir dann im Wesen Gottes agieren und in seiner Natur. Das ist das tiefste Wesen Gottes. Ja, so, Einheit, nochmal Sieg, Sieg über dämonische Mächte, Sieg über den Feind. Epheser heißt es, dass er den Feind unter unsere Füße gegeben hat. Und wenn wir da in erster Linie drüber nachdenken, dann denkst du immer dein Fuß. Ist auch okay, weil wir werden auf Schlangen und Skorpione gehen, es wird uns nichts machen. Aber Paulus spricht fast immer im Zusammenhang mit dem Leib. Das ist nicht nochmal so eine individuelle Nummer. Ja, das ist nicht du alleine, sondern das sind wirklich Leute, die zusammengehen und der ganze Leib demonstriert. Ja, und der tut sich natürlich auch, wir gehen ja nicht mit allen Leuten hier in Deutschland zusammen, aber da gibt es immer einen Ort, wo diese Einheit und diese Verbundenheit sichtbar wird, auch in der Ortsgemeinde. Ich habe mir etwas angeschaut von einem Motivationssprecher, ne? Das sind ja so, ist ja echt cool, Autor und Unternehmensberater Simon Sinek ist sein Name und er hat studiert, was Hochleistungsteams effektiv macht. Und vielleicht habt ihr schon mal Filme gesehen, da gibt es ganz lustige, irgendwie so, ich kann mich so erinnert an Goldie Hawn, die hat, glaube ich, einen Film gedreht, wo man sie in diese Tests hineingesteckt hat für die Navy oder für die Army und total lustig, egal. Auf jeden Fall, wenn jemand zur Navy will, dann muss er sich einer total anstrengenden und herausfordernden Prüfung wirklich mental und auch körperlich stellen. Und das Auswahlverfahren für diese Art von Soldaten, auch Spezialleute, ist unwahrscheinlich hoch. Und dieser Motivationssprecher ist gefragt worden, hat gesagt, welche Leute schaffen denn diesen Test? Welche Leute schaffen es, in das Auswahlverfahren hineinzukommen und zu siegen? Und da hat er gesagt, weißt du, es sind nicht die Leute, die dort kommen mit einem riesenhohen IQ, die viel studiert haben, die ganz viel über alles hier wissen, die schaffen es nicht. Die schaffen es nicht. Es ist auch nicht der Supermanager, der CEO, der alles unter Kontrolle hat, der delegiert hat, der Aufgaben verteilt hat, der wirklich so gut Anweisungen geben kann. Ja, nein, die schaffen es nicht. Es ist auch nicht der Muskelprotz, Tattoos und so richtig cool, ne? Der da ankommt und sagt, hier, jetzt, ich zeig's euch allen mal, die richtigen Buddies hier. Nein, die schaffen es nicht. Ja, wer schafft's denn dann? Er sagt, die es schaffen, das sind die dünnen, die Skinny-Typen, die total furchtsam sind, die da stehen und zittern. Und die physisch und psychisch ans Ende kommen. Weil inmitten der Herausforderung, das ist gewaltig, weil inmitten der Herausforderung, inmitten dieses Testes, wo sie so am Ende sind und sie ja nicht die Einzigen sind, die am Ende sind. Ja, da sind ja noch ein paar andere Gestalten, die auch mitten in diesen körperlichen Herausforderungen. Er hat gesagt, da kommt irgendwie mitten am, fast vor der Kapitulation, da kommt wie eine Kraft in ihnen hoch. Da kommt etwas wie in ihnen hoch und sie greifen zum Nächsten und sie helfen dem Nächsten, das Ziel zu erreichen. Ich habe mir das angemessen, fast die Tränen gekommen. Das Dienen einander, das Miteinander, das Dienen einander, wo ich vielleicht schon gar nicht mehr kann, wo ich denke, jetzt bräuchte ich mal, vielleicht ist mir mal jemand. Und dann streckst du deine Hand aus und in Einheit und in Liebe dienst du dem anderen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr in einer Gebetsgemeinschaft seid? Da ist vielleicht ein Bruder, eine Schwester, ist vielleicht total in Not. Und manchmal gibt es ja so Sachen, da beten wir und irgendwann, wenn einfach der Kragen voll ist, sagen wir, jetzt kommen wir zusammen und jetzt gehen wir da mal richtig ran an den Speck. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du dann antwortest, du machst deine Herzen eins mit der Person, ja, tragt einander die Lasten, weint mit dem anderen, lacht mit dem anderen, du machst dich eins damit und du fängst an zu beten, du fängst an damit, dass Gott die Situation löst und Gottes Kraft fließt und du gehst nach Hause. Und plötzlich merkst du, dass Gott etwas bei dir gelöst hat, obwohl du gar nicht dafür gebetet hast. Warum? Weil vom Haupt, weil Einheit ist so etwas Attraktives für Gott. Das bewegt den Himmel, das bewegt sein Herz. Das widerspiegelt so sehr seine Natur, dass es Himmel und Erde in Bewegung setzt, wie auch in der Apostelgeschichte. Und die Salbung fließt. Und was macht die Salbung? Die Salbung bricht das Joch. Und plötzlich wird dein Joch gebrochen, obwohl du noch nicht mal dafür gebetet hast. Vor einigen Jahren hatten wir hier ein Zeugnis von einem lieben Bruder, dem Andreas. Und er hat gesagt, sie hatten in ihrem Umfeld eine Frau, die hatte einen Gehirntumor. Und das war der ganze Kopf war irgendwie wie durchwebt von diesen Tumoren, von diesen Zellen. Und es gab einen Moment, da haben sie genau das gemacht. Sie sind zusammengekommen. Und da war so eine Liebe und so eine Barmherzigkeit, so ein herzliches Miteinander. Und sie haben sich alle um die Frau rumgestellt, sie haben gebetet, sie haben geweint. Und diese Frau ist von dem Gehirntumor geheilt worden. Da, wo Brüder in Einheit, wo Schwestern und Brüder in Einheit miteinander sind, wo sie sich mit ihrer Seele und mit ihrem Herzen eins machen, da ist der Raum, wo Gottes Kraft fließt. Wisst ihr, Gott gibt seine Kraft, wie soll ich das sagen? Gott gibt seine Kraft nicht auf die alte Natur. Honestly nicht. Tut er nicht, weil er würde uns zerstören. Aber da, wo wir in seiner Natur laufen, da erleben wir und erleben wir den offenen Himmel, der uns schon längst geschenkt ist, weil es durch sein Wesen transportiert ist. Und alles, was vom Himmel kommt, wird durch uns auf dieser Erde transportiert. Unsere offenen Herzen, unsere Verbundenheit, unser Wandel im Wesen des Herrn. Einheit ist etwas Wunderschönes. Es ist etwas Wunderschönes. Einheit, ich habe heute mal richtig Zeit, ich bin begeistert. Einheit bringt dich an einen Ort der Offenbarung, die du niemals alleine hast. Und ich habe vorhin schon geredet, ich habe gesagt, überzeugt sein reicht nicht. Also Wissen alleine reicht nicht, Offenbarung. Das heißt, ich sehe und ich werde mit hineingenommen und das Wort Gottes wird für mich zu einer lebendigen Erfahrung und zu einer Realität. Offenbarung in einem bestimmten Maß ist nur da möglich, wo Einheit ist. Ich habe auch schon dieser Gruppe von Leuten erzählt, wo wir seit Jahren zusammenkommen und versucht haben, irgendwie was herauszufinden, was wir so miteinander tun sollen. Und ganz ehrlich, wenn man dann so auf einer Ebene, und auch wenn man kann auch beten und man überlegt sich was und jeder hat so seine Gedanken dazu. Aber dann hatten wir diesen Moment, ich nenne das gerne die Synchronisation unserer Herzen. Und plötzlich ging das so. Es war ganz einfach. Wieso haben wir das vorher nicht gesehen? Warum? Weil die Einheit Offenbarung freigesetzt hat. Weil die Einheit die Plattform gebaut hat, auf der Gott etwas schaffen kann, was er vorher gar nicht hätte tun können. Weil nämlich, solange wir irgendwie in einem Maß von Konkurrenz sind oder von, naja, ich weiß es besser als der andere und vielleicht sollte ich ja der Leading Point sein. Versteht ihr das, was ich meine? Ja, nein. Gott schafft er schafft eine Grundlage, um etwas Neues zu tun. Und ich sage es nochmal, ich glaube, dass Gott nicht nur hier in der Gemeinde, ich glaube hier in der Gemeinde auch, ohne Zweifel, aber dass er im Leib gerade dabei ist, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Denn die Erweckung und die Erneuerung und die Reformation, von der wir vorhin auch gesungen und gebetet haben, die braucht eine Plattform. Die braucht eine Plattform. Es geht nicht darum, dass sich ein Einzelner, eine einzelne Gruppe, eine einzelne Bewegung nach vorne schafft und sagt, wir sind's. Sondern Gott möchte etwas im Leib tun. Und natürlich wird es Leiterschaft geben. Natürlich wird es auch Menschen geben, die gewisse Aufgaben verteilen. Aber am Ende, ihr Lieben, Christus ist das Haupt. Und es geht darum, ihn zu verherrlichen. Ganz gleich, was ich mache, ob ich hier vorne heute Morgen stehe oder morgen den Fußboden repariere. Völlig wurscht. Weil das, was wichtig ist Christus. Und was wichtig ist das Ziel, das er hat mit uns. Amen. Und auch mit dem Leib. Und ich glaube, da wird Gott uns etwas geben. Warum kann ich das sagen? Epheser 1, Vers 15, schon mehrfach zitiert. Nachdem ich von eurem Glauben und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf zu beten. Und hier nochmal ein tieferes Verständnis zu bekommen von dem, wer ist Gott? Von dem, was hat Gott uns geschenkt, von dem, was für eine Kraft wirkt in uns. Und diese drei Fragen sind ja die Kernfragen, die auch uns in der Bibel beantwortet werden. Wer ist Gott? Wer bin ich? Was kann ich tun mit dem? Und was kann ich leben mit dem, was mir geschenkt ist? Und da kommt eben nochmal ein anderes Maß von Offenbarung. Und dann kommt auch Einheit in Offenbarung, wie man das Haus baut. In Matthäus 12, Vers 25, da spricht Jesus mit seinen Jüngern und er sagt, jeder Staat, der mit sich uneins ist, wird in einer Katastrophe enden. Simpel, aber wahr. Jede Stadt, deren Bürger gegeneinander stehen, hat keinen Bestand. Ja, selbst eine Familie, die sich uneins ist, wird sich auflösen. Hier sehen wir, dass dieses Einheit gibt die Plattform oder Einheit baut. Ja, und all das, was ich bisher gesagt habe, das gilt genauso für deine Familie. Das gilt für die Gemeindefamilie. Das gilt sogar für Firmen. Ja, da bist du vielleicht nicht durch den Heiligen Geist hineingetauft in eine Gemeinschaft. Aber die Prinzipien, ja, die gelten auch für eine Firma. Da legt man vielleicht noch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hin. Ja, aber das ist nichts anderes. Eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt und ein Ziel miteinander erreichen will und sie ist sich nicht eins miteinander, die wird das Ziel nicht erreichen. Ganz und gar simpel. Und dann heißt es im Psalm 127,1, wenn der Herr nicht selbst das Haus baut, dann mühen sich die vergeblich, die daran bauen. Wenn der Herr nicht selbst die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Wenn ich den Herrn damit an Bord haben möchte, dann brauche ich Einheit. Dann brauche ich Herzensverbundenheit. Dann brauche ich eine Plattform, wo Gott mich vielleicht auch von einer alten Zeit in eine neue Zeit hineinführt. Ja, wo er mich innovativ sein lässt, wo neues Leben hervorkommt, wo vielleicht neue Lösungen hervorkommen, wo ein Geist von Erneuerung, der Geist des Elias und auch ein Geist der Reformation ist. Da braucht es Einheit und eine Willigkeit zur Einheit. Und jetzt noch ein Appetizer zur Einheit. Wisst ihr, ich möchte das nicht so sehr als ein Prinzip verstehen, weil ich glaube, dass alles, was im Haus Gottes geschieht, da gibt es sicherlich Prinzipien, aber am Ende kommen diese Werte und diese Prinzipien immer aus der Natur Gottes heraus. Es ist ein Widerhall, es ist ein der Herzschlag von Gott selber, der uns das schenkt, wie auch dieses, was ich jetzt gerade gesagt habe, was Jesus gesagt hat über das Haus. Das ist nicht nur eine Strategie, das kommt aus einem Herzen, weil Gott ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen. Und er weiß auch, wie er es designt hat. Und Gott hat nicht in Prinzipien und in Lehrkataloge designt, sondern in Familie und in Beziehung. Trotzdem gibt es Prinzipien auch da drin, die sind einfach, haben immer Gültigkeit. So wie auch die Gravitation nicht aufgehoben ist oder das Prinzip von Saat und Ernte nicht aufgehoben ist. Ja? Wer sät, der erntet. Ob du gläubig bist oder noch nicht Gott kennst, ja, es ist ganz egal. Wenn du ein großzügiger Mensch bist, wird die Ernte auf dich zurückkommen. Warum? Weil es wiederum zutiefst ja eigentlich ein Ausdruck von Gott ist. Großzügigkeit, ja. Sogar so, dass es eben der Cornelius das Herz Gottes berührt. Warum? Weil er eine Liebe hatte zu dem Volk Israel, weil er Almosen und Spenden gegeben hat. Und das kommt im Himmel an. Das habe ich schon mal gesagt. Das kommt im Himmel an. Wow, da ist einer, der macht was. Das sehe ich ja genauso. Das ist ja ein Widerhall von meiner Natur, seine Großzügigkeit. Lass uns mal einen Engel vorbeischicken. Der sollte mich mal kennenlernen. Ja. Und so finden wir das auch beim Turmbau zu Babel in einer total negativen Weise, ja. Und trotzdem heißt es, sagt hier der Herr, siehe, ein Volk sind sie, die wohnen zusammen, die sind verbunden zusammen, die haben eine Sprache, die haben ein Vorhaben und alles, was sie jetzt tun, das wird ihnen gelingen und es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Da ist eine Dimension der Unmöglichkeit oder eine Unmöglichkeit möglich zu machen, wenn wir Einheit haben. Und vielleicht schaut ihr hier manchmal rein und denkt, ist das möglich? Ist es möglich? Ja, es ist möglich in Einheit. Es ist möglich in Verbundenheit. Es ist möglich, wenn wir eine Sprache sprechen. Es ist möglich, wenn wir ein Vorhaben. Es ist möglich, wenn wir unsere Individualität nicht in dem Sinn aufgeben, dass du dich nicht einbringst in dem, wer du bist, aber indem du die zur Verfügung stellst für ein größeres Ziel, und zwar nicht die Vision eines Menschen, sondern Gottes. Ja, weil wir tragen alle, egal auch wenn ich oder du eine Vision hast, das ist alles ein Teil dessen, was Gott dir offenbart hat aus seinem Herzen. Und es geht immer darum, ihn zu verherrlichen. Ja, und eine Vision, ein gemeinsames Ziel, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil das motiviert uns nach vorne hin. Wenn wir kein Ziel haben, dann sind wir orientierungslos oder wir sind nach hinten hingezogen, weil wir dann gucken nach den guten alten Zeiten. Ja, aber Gott möchte, dass wir mit einer Vision nach vorne schauen und nicht mehr zurückschauen. Und wisst ihr, als ich so darüber nachgedacht habe, auch gerade weil es hier um das Haus geht, da fiel mir die Stelle in Haggai ein und in Esra ein. Ihr wisst, sie sind zurückgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft. Der wunderbare Tempel von Salomo, der ist 70 Jahre vorher zerstört worden, alles rausgenommen, alles niedergemetzelt, ja, von Nebukadnezar. 70 Jahre sind rum. Sie kommen wieder zurück oder ein Teil von ihnen kommt zurück und baut unter Esra diesen Tempel wieder auf. Und bei der Grundsteinlegung des Tempels, da stehen die neue Generation, die in Babylon aufgewachsen sind, die nie gesehen hat, was da vorher war, aber unter denen sind auch noch welche, ein paar Oldies, die haben die Herrlichkeit des alten Tempels noch gesehen. Und die fangen an zu weinen. Während die anderen jubeln, die schreien und die jubeln und die sind begeistert. Wow, wir fangen an, das Haus Gottes wieder aufzubauen. Und dann stehen die anderen da und man hört sie nicht. Weil nämlich ihre Tränen und ihr Geschrei und ihr Geweine geht unter dem Jubel derer, die sich darüber freuen. Aber wisst ihr, es ist so fantastisch, weil Gott sieht sie. Gott sieht die, die weinen. Und er spricht durch den Propheten hinein. Und sagt, ihr seht jetzt, ihr schaut zurück auf die Herrlichkeit des Alten. Und ihr sagt, was ist das jetzt im Vergleich zu dem, was es vorher war? Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Ja, vielleicht geht es vielen Gemeinden gerade in Deutschland so. Könnt ihr mir glauben, was ist das im Vergleich zu dem, was es vorher mal war? Was ist es im Vergleich zu dem, was wir schon erlebt haben? Und dann sagt Gott, schau nicht zurück, sondern die Herrlichkeit des neuen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des alten Hauses. Und zusammen mit denen, die das Alte gesehen haben und zusammen mit denen, die das Neue sehen, wird die Herrlichkeit größer sein. Dort werde ich meinen Frieden geben, dort werde ich meinen Reichtum geben, dorthin werde ich die Kostbarkeiten der Nationen, die Ernte bringen. Leute, ist es für uns alle, das ist für unser Haus so, das ist für die Gemeinde in diesem Land so. Wirklich schaut nicht auf die alte Herrlichkeit, weil es hat nichts damit zu tun mit dem, was Gott baut. Und er legt die Fundamente und ich habe das letzte Mal angefangen, darüber zu sprechen, über den Geist von Wiederherstellung und über die Herzen zusammenbringen. Und auch heute, er legt die Fundamente, indem er uns in Einheit zusammenbringt. Und mir ist das super bewusst, ihr Lieben, dass Einheit auch durch Vision kommt. Aber ich möchte nicht nur, dass wir dass es etwas Technisches wird. Oh, hier ist unsere Vision, kannst du dich damit eins machen, dann los. Weil wenn unsere Herzen nämlich nicht in Einheit verbunden sind, wenn wir nämlich nicht ein Herz und eine Seele sind, dann gehst du vielleicht eine Zeit lang mit, bis dein Herz eine Schlagseite bekommt. Und dann ist es ganz egal, wie toll die Vision ist. Dann wirst du darauf reagieren. Und das haben wir erlebt und erlebt und erlebt. Und nicht nur wir, andere auch. Du kommst, du machst dich eins mit der Vision. Yes! Und dann schauen dich dreimal sonntagsmorgen, schaut dich keiner an. Entschuldigung, wenn ich glaube, ich brauche da mal Seelsorge oder so. Ich will auch nicht zynisch sein. Herr, vergib mir. Aber ich möchte, dass ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte. Weil am Ende werden wir aus unseren Herzen heraus reagieren. Noch nicht mal aus unserem Verstand und aus den, wisst ihr, und deshalb ist uns das so wichtig. Deswegen die Leiterfreizeit. Ja, mit Markus Egli im Übrigen. Da kommt jemand mit. Synchronisierung der Herzen. Ja, und natürlich auch Vision. Natürlich auch, wisst ihr unsere Vision? Da könnt jetzt jemand aufstehen, unsere Vision. Wir haben hier eine gemeinsame Vision, unter der wir zusammen gehen. Nämlich, dass Menschen den guten Gott kennenlernen. Dass sie erkennen, wer Gott wirklich ist und wie er ist. So viele Menschen haben so ein schräges Gottesbild oder auch Erfahrungen mit Gläubigen gemacht, die sie demotiviert haben zu glauben. Der zweite Punkt ist Identität und Bestimmung. Erkenne die neue Schöpfung, die du bist. Erkenne, dass du jetzt im Himmel und auf der Erde lebst. Erkenne, welche Ressourcen du hast und erkenne deine Bestimmung. Dann das Leben, Punkt 3, unterm offenen Himmel. Lebe in den Ressourcen des Himmels. Und lebe den übernatürlichen Lebensstil, den Gott dir in Christus geschenkt hat. Das hat er auch nicht nur einigen gemacht, die zur Prophetenschule kommen. Jeder von uns ist so designt, dass er einen übernatürlichen Lebensstil hat. Und dann senden wir die Leute, Punkt 4, hinein in ihre Familien, Nachbarschaften, Arbeitsplätze und manche vielleicht auch irgendwo ins Ausland, um ihren eigenen Dienst zu haben, ihr eigenes Werk zu haben. Aber das sind so unsere 4 Main-Punkte und die könnte ich jetzt auffächern. Da haben wir im Übrigen ein Jahr dran gearbeitet, das nochmal genauer zu beschreiben. Das kommt ein anderer Punkt. Aber ich könnte es auch nochmal runterbrechen. Und wisst ihr, heute Morgen, ich habe mich vorbereitet und dann auch fertig gemacht. Und dann, wenn ich das total konzentrieren würde, auf 2 Worte, was immer diese Gemeinde ausgemacht hat, ihr Lieben, dann ist das ein Geist der Erneuerung und der Reformation. Das ist immer noch hier. Das ist immer noch hier. Das ist nicht weggegangen. Und jetzt kommen wir dazu, warum manches nicht so ist. Wenn Einheit sowas Powervolles und Schönes ist, was würdest du, wenn du der Feind wärst, als erstes zerstören? Was würdest du machen? Ich meine, es ist doch ganz einfach. Die Römer haben gesagt, teile und herrsche. Das ist ein uraltes Konzept. Der Feind kennt uns ganz genau, er kennt auch unsere wunden Punkte. Und deswegen fand ich letzte Woche das Zeugnis so stark. Weil es zeigt, ich lasse mich davon nicht mehr definieren, von dem, was mir gerade vielleicht wehtut oder quer liegt. Ich würde einfach Uneinheit sehen. Und wisst ihr, der Feind hat überhaupt keine Machenschaft mehr. Er ist ein besiegter Feind. Er hat alle im Kolosser heißt es, dass er völlig entwaffnet ist, dass er völlig entblößt ist, dass Jesus seinen Triumph über ihn gehalten hat, dass er völlig, ein völliger Sieg am Kreuz über ihn gehalten hat. Warum kann er trotzdem noch so viel Raum? Er hat irgendwie noch seinen Mund. Und dann kommt er und er sagt, guck doch mal die an. Echt, weißt du eigentlich, was in der vorgeht? Oh, guck mal, und das und jenes und so. Und jetzt komme ich mit euch nochmal zurück zur Apostelgeschichte. Wir sehen, was für eine Wunder durch diese wunderbare Einheit. Die Apostel tun Zeichen und Wunder, Leute werden geheilt, Menschen bekehren sich, der Geist Gottes wirkt. Und dann passiert etwas. Kurze Zeit nur, nachdem diese ganzen Dinge und auch dieses powervolle Gebet war, nämlich die griechischen Teil der Gemeinde wird unzufrieden. Die sagen, hey, ihr Apostel, ihr habt ja nichts zu tun bei all den Tausenden, die sich gerade bekehrt haben und ihr predigt und lehrt. Ihr habt, als ihr die Witwen versorgt habt, habt ihr vergessen, die griechischen Witwen zu versorgen. Ihr habt nur die jüdischen versorgt. Die griechischen Witwen, die sind ohne Brot geblieben. Eine Unzufriedenheit kommt. Eine Unzufriedenheit, ein Gemecker, ein Gemaule kommt. Und was auch kommt, ist so ein bisschen so was Nationalistisches. Ne? So die Griechen gegen die Juden. Ja? Natürlich, die Apostel reagieren darauf und sie setzen Diakone ein. Ja? Kennt die Geschichte, ne? Haben sich dann umgeschaut, haben 7 Männer voll Glauben, voll Heiligen Geistes eingesetzt, damit das nicht mehr passiert, damit niemand übersehen wird. Das war ja auch eine Verpflichtung, die Gemeinde eben eingegangen ist, dass keine Armut hat, dass alle versorgt worden sind, dass die Witwen, es gab kein Sozialsystem zu der Zeit, ja? Die Kirche, die Gemeinde hat die Witwen versorgt. Und von da ab, Leute, lesen wir nie mehr und alle wurden geheilt. Da wurden Leute geheilt, da war immer noch Geisteswirken. Wir lesen niemals, dass da steht, und die Apostel und die Menschen, die dort unzufrieden waren, versöhnten sich und alles wurde bereinigt. Anscheinend wurde es nicht bereinigt. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte Situationen, wo die Apostel gestritten haben. Ja, Apostelgeschichte, Antiochien, die ganze, da ging es mal richtig zur Sache, bis Offenbarung kam und dann haben alle ihren Frieden darin gefunden. Da gibt es den Paulus, der hat sich über den Petrus auch mal beschwert, ne? Hat ihn sogar einen alten Heuchler genannt, weil er mit den Heiden gegessen hat und dann hinterher alles revidiert hat, ne? Weil das für einen jüdischen Mann ganz, ganz, es hat eben gegen das Gesetz verstoßen, mit heidnischen Menschen zu essen. Aber nun durch das Evangelium ist alles rein geworden und Petrus hat gestrauchelt. Aber die haben den Konflikt gelöst. Da gab es den Markus, da hat der Paulus Probleme gehabt. Wisst ihr, ich glaube, Paulus war ein echtes Arbeitstier. Das heißt, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als ihr alle. Und dann kommt da der Markus und der ist einfach ein bisschen chilliger. Und dann sagt der Paulus, ey, den kann ich echt nicht gebrauchen. Und dann gibt es so ein Zerwürfnis zwischen Barnabas und Paulus. Der Paulus, der geht mit jemandem anderen und der Barnabas nimmt den Markus mit. Aber später in den Briefen lesen wir in so einem Nebensatz. Ja, und der Markus, der ist mir echt ein nützliches Werkzeug gewesen. Er hat das revidiert. Er hat das revidiert. Aber hier revidiert, wird das nicht revidiert und es nimmt etwas von dieser, weil es ein, wenn da wo Einheit zerstört wird, da geht etwas von Kraft und Autorität verloren, weil wirklich, weil eine Grundlage aus dem Wesen Gottes nicht mehr gegeben ist und weil wir, wenn wir aus Natürlichkeit, aus unseren natürlichen Befindlichkeiten heraus reagieren und nicht unserer neuen Natur entsprechen und dem Wort Gottes, weil wir uns dem dann einfach entziehen. Wir entziehen uns. Ja, und die Einheit wird geschwächt und zerstört. Und da finden wir ganz, ganz viele Punkte in der Bibel von Anfang an, wo Einheit in Familien zerstört wird. Wir haben Adam und Eva, wir haben Kain und Abel. Da wird der eine dem anderen bevorzugt oder hat das Gefühl, bevorzugt zu sein. Und er erschlägt den anderen. Eifersucht, schlechtes Reden, unerledigte Probleme finden wir überall. Guck bei Abraham, Isaak, Jakob. Schau mal bei Jakob rein. Schau bei David. Ja, die Bibel verschweigt uns das nicht. Ja, die verschweigt uns das nicht. Wir sehen es in der Gemeindefamilie, dass da, wo Missverständnisse nicht ausgeräumt werden, da, wo vielleicht Kommunikation nicht gelingt, auch das passiert ja manchmal, und man nicht nachfragt oder vielleicht auch nicht kommuniziert, was man sich wünscht, weil das darf man ja, dann hat man Erwartungen, die nicht kommuniziert sind und ist frustriert darüber, dass es nicht passiert. Hey, kommuniziert's doch. Die Griechen sind zu den Aposteln gekommen und haben gesagt, hey, ihr habt die übersehen. Ja, kommunizier das, ja. Da gibt es auch manchmal Dinge, die wir einfach festhalten und die wir nicht loslassen. Und ich denke, wenn wir verstehen, dass Einheit Jesus erstmal alles gekostet hat, die Einheit der Gemeinde, eine Gemeinde, die inklusiert ist in ihm und mit hineingenommen ist, so wie sich der Vater das von Anfang an vorgestellt hat. Wenn wir sehen, was für einen hohen Preis das hat und wenn wir sehen, wie wichtig das Jesus ist, dann können wir das doch nicht ignorieren. In Epheser 4, Vers 3 heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch. Und befleißigen, das ist keine Arbeit, aber befleißigen ist für mich so eine Herzenshaltung, eine, boah, ich lass mich das auch mal was kosten. Und der Paulus sagt, hey, lass dich doch lieber mal übervorteilen, anstatt auf dein Recht zu pochen. Jesus sagt, wenn du weißt, dass jemand anders etwas gegen dich hat, du hast vielleicht noch gar nichts gemacht oder bist dir gar nicht bewusst, aber du weißt, da ist jemand, der hat vielleicht was gegen dich. Der sagt, lass dein Opfer liegen. Bring's mir noch nicht. Ja, lass dein Lobpreisopfer mal liegen. Geh hin und frag nach. Und vielleicht bist du an einer Situation nur 10% schuld oder wenn überhaupt. Ja, es geht mir auch gar nicht. Ihr wisst, es geht mir nicht um Schuld. Aber bist vielleicht nur 10% beteiligt, aber für den anderen ist es irgendwie... Ist das so schlimm zu sagen, hey, ich nehme Verantwortung für meine 10%, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen intensiv geworden bin. Tut mir leid, dass ich vielleicht da auch aus meiner Verletzung heraus oder meinem Defizit heraus rede. Tun wir alle Leute. Ja, tut mir leid, ich war an dem Tag überhaupt nicht gut drauf. Ich hätte anders reagieren sollen oder ich hätte dir besser zuhören sollen. Ist das so schwer? Fällt uns das so schwer, uns zu demütigen? Wisst ihr nicht, dass da, wo wir uns demütigen, Gott uns erhöht? Da, wo wir uns demütigen, Jesus hat sich gedemütigt. Er hat Knechtsgestalt angenommen, hat nicht gesündigt, er hat Knechtsgestalt, hat sich gedemütigt. Ihr Lieben, Einheit ist sowas Kostbares. Sowas Kostbares. Ich glaube, wenn wir hier als Gemeinde, Familie, wenn wir daran arbeiten, wenn wir dafür ein Verständnis entwickeln, dann ist so viel möglich. Ich finde das so fantastisch, ich habe heute mal richtig Zeit gehabt. Ich möchte damit schließen, und ich möchte jetzt nicht zurückschauen zu dem alten Tempel, okay? Aber wir lernen ja auch was durch Situationen, durch die wir gehen. Und wir haben hier als Gemeinde vor vielen Jahren mit einer kleinen Gebetsgruppe über 2 Jahre gebetet, dass der Geist des Elias in dieses Haus kommt. Angefangen hat es damit, dass der Herr uns eine Schriftstelle geschenkt hat oder auch mir eine Schriftstelle geschenkt hat aus Jesaja 40, wo es heißt, dass er selbst wird für uns hergehen und er wird die Hügel einreißen, er wird die Täler auffüllen und sich selbst einen Weg bahnen, damit die Herrlichkeit Gottes kommen kann. Was ist der Geist des Elias? Er ist ein Wegbereiter. Der Geist des Elias, er räumt die Steine aus dem Weg, die Hindernisse aus dem Weg. Er füllt da, wo Defizit ist, er füllt es auf, er wiederherstellt, er heilt, er bringt wieder zusammen, um einen Weg zu bahnen für die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das 2 Jahre lang gebetet. Und dann hat der Herr gesagt, okay, jetzt betet mal in eine andere Richtung. Und hier ist was freigesetzt worden. Und das hat etwas hier in der Gemeinde produziert. Da gab's dann wirklich Bewegung. Und einige Monate später hatten wir dann hier eine Konferenz, eine Pfingstkonferenz. Und der Prediger stand hier vorne auf der Bühne. War noch eine andere Bühne. Aber er stand hier so und hat einfach nichts gemacht. Alles war voll, der Saal war voll gepackt, standen Menschen hier. Wir haben das mit einigen Gemeinden zusammen gemacht. Die Leiter standen, 4 Leiter-Ehepaare waren hier irgendwie vorne. Die hat er gebeten, nach vorne zu kommen. Und dann stand er einfach nur da. Und dann kam ein Rollen in den Raum, ohne dass irgendjemand etwas gemacht hat. Und von hinten nach vorne fingen an, Leute auf den Boden zu fallen, zu schreien, zu weinen. Nicht aus Schmerz, sondern weil sie so gepackt waren. Und die Gegenwart Gottes kam in den Raum. Niemand, der hier war, hätte verleugnen können, dass Gott den Raum betreten hat. Niemand. Niemand hat was gemacht dazu. Wir lagen hier auf dem Boden, wir haben geweint. Wir waren total in der Herrlichkeit des Herrn. Und in der Salbung Gottes. Und es war auch so eine Geburtsstunde für die Gemeinde. Es war etwas durchbrochen worden. Und obwohl wir Gemeindegründung hatten und Leute aus anderen Gründen gingen, ist die Gemeinde ganz arg gewachsen. Nicht, weil wir unsere Strategie oder unsere Sachen verändert haben, sondern weil Gott ins Haus gekommen ist. Wir hatten bis dahin, ich kannte die Gemeinde da schon mehr als 10 Jahre, wir haben immer finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Von da ab hat sich das geändert gehabt. Warum? Weil der Geist des Elias da war. Und weil er Dinge geordnet hat, Herzen verbunden hat, Herzen geheilt hat, wieder zueinander geführt hat, in einer Vision uns verbunden hat. Und wenn du das einmal erlebt hast, was möglich ist an Kraft, haben wir das auch mehrfach schon erlebt, Ander. Wenn du einmal erlebt hast, wenn die Gegenwart Gottes nicht nur so, ich fühle ein bisschen was aus, ist so schön, ich spüre die Liebe, nein, wenn du einmal erlebt hast, wie es ist, wenn Gott ins Haus kommt und was möglich wäre und das vielleicht auch ein bisschen in Verbindung bringst, wie es vielleicht in der Apostelgeschichte gewesen ist, dann kannst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Dieser Hunger wird immer in deinem Herzen bleiben. Und wir gucken nicht zurück, sondern die Herrlichkeit des zweiten Hauses, des Hauses, das Gott baut. In dieser Zeit, das, was Gott mit seiner Gemeinde gerade macht, weltweit, ist größer als das, was wir je gesehen haben. Und es wird gesättelt. Der Geist des Elias ist am Wirken. Der Geist des Elias ist hier. Und er bringt hervor Erneuerung und Reformation. Und der Geist des Elias wirkt in diesem Land. Und er wird Einheit bewirken. Und er wird auf dieser Einheit mehr Herrlichkeit und Zeichen und Wunder bewirken. Aber er bringt das zusammen. Bitte lasst uns aufstehen und lasst uns beten.
Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.